Wie kann der Mann nach dem Schreiben seiner Geschichten eigentlich abends noch schlafen? Das ist meine Frage heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Nachts im Buchladen. Mein Gast heute ist tatsächlich sehr prominent. Er gilt als Bestsellerautor, wird auch der deutsche Stephen King genannt und schreibt Thriller am laufenden Band. Ich freue mich sehr, denn mein Gast ist Sebastian Fitzek. Und das Schöne ist ja auch, Herr Fitzek, das Sprechen in ein Mikrofon, das dürfte für Sie als Radiomann, als gelernter Radiomann, ja überhaupt kein Problem sein, oder?
Ich bin eigentlich Radiomensch, aber mit dem ins Mikrofon sprechen ist das so eine Sache, denn ich habe ja eigentlich zu 99% als Redakteur gearbeitet und Texte geschrieben, nur ganz, ganz selten durfte ich sie auch mal vorlesen.
2006 habe ich Sie das erste Mal entdeckt, da habe ich in einem Buchladen gearbeitet und da stand auf einmal ein Buch im Regal, das hieß Die Therapie und darüber stand Die Entdeckung des Jahres und es war auch tatsächlich Ihr erstes Buch und da ging es irgendwie sofort ratzfatz total schnell, von Null auf Bestseller. Autor, oder?
Fast. Es war tatsächlich so, dass in den ersten zwei Monaten sich gar nichts tat. Und damit hatten wir auch eigentlich alle gerechnet, denn der Verlag hat eine kleine Auflage gedruckt, das waren 4000 Stück. Damals gab es noch 5500 Buchhandlungen, kann man sich ausrechnen. Da gab es also 0,78 Therapien pro Buchhandlung. Man war kaum sichtbar und irgendwann ging das aber im Internet los. Das heißt also zum Zeitpunkt, wo mir einige Buchhändler schon gesagt haben, sie wollten das Buch schon wieder zurückschicken, das eine Exemplar, was sie gekauft hatten, weil es keiner haben wollte, ging es im Internet los. Es wurde gut besprochen und es war so ein Geheimtipp erst. Und dann, dann überschlugen sich dann irgendwann die Ereignisse. Aber wie gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo normalerweise man schon sagen würde, naja, das Buch ist durch, das hat es nicht geschafft.
Können Sie sich das erklären? Also das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Musik, wenn irgendwelche Leute bei YouTube auf einmal durchstarten oder auf einer Social-Media-Plattform. War das bei Ihnen so ähnlich?
Nein, nicht ganz. Tatsächlich haben Internetbuchhandlungen einen großen Anteil dran gehabt. Ich stand beispielsweise wochenlang, wenn nicht sogar monatelang auf Platz 1 bei Amazon. Das war völlig abstrus. Es war so abstrus, dass Amazon UK an Amazon Deutschland eine E-Mail schickte mit dem Betreff Who the fuck is Fitzek, weil die wussten nicht, wer ist denn auf einmal in eurer deutschen Bestsellerliste so weit vorne. Es war mal tatsächlich so, dass Buchhändler und Buchhändlerinnen hier eigentlich maßgeblich für den Erfolg waren. Denn eine Buchhändlerin das ist ja Andrea Kamann, die hat das Buch gelesen und hat da heute auch noch ein Forum, das ist die Büchereulen.de und hat das da empfohlen, hat aber auch gleichzeitig den Vertrieb bei Drömer Knauer angerufen und hat gesagt, sag mal, wieso habt ihr mir dieses Buch eigentlich nicht empfohlen? Das habt ihr im Katalog, aber ihr habt gar nichts davon erzählt. Und der Vertriebler, der hat gesagt, das habe ich selbst nicht gelesen und dann hat der es nochmal gelesen und dann war das so die Geschichte hinter der Geschichte, dass der Vertrieb quasi das eigene Buch im Katalog zu spät entdeckt hat, dann aber nochmal losging, nochmal zu den Buchhändlern ging und dann hat das so eine Eigendynamik entwickelt.
Aber das ist ja eigentlich, also diese Geschichte von einem Sandkorn am Meer, also das ist ja eigentlich sowas, was in der Literatur fast nie passiert, oder?
Richtig, deswegen sage ich ja auch, gerade Autoren und Autorinnen neigen häufig dazu, sich selbst zu überschätzen und zu sagen, ja, das ist natürlich ein tolles Buch, das muss ich ja durchsetzen. Nein, ich fürchte, es gibt viele, viele Perlen, die einfach nicht entdeckt worden sind und die eben nicht das Glück haben. Es gehört wirklich eine ganz gehörige Portion Glück dazu, wenn man Erfolg haben will, dass man zur richtigen Zeit von dem richtigen Menschen gelesen, weiterempfohlen wird. Also da müssen so viele Dominosteine in der richtigen Reihenfolge umkippen. Das ist schon, das kann man auch nicht so hundertprozentig steuern.
Jetzt ist es ja so, wie gesagt, ich kenne Sie aus einem früheren Leben, da waren Sie relativ früh Programmberater. Das ist ja auch beim Radio auch so in der Hierarchie, was schon ziemlich weit oben ist. Sie haben in Jura eine Doktorarbeit geschrieben und dann ratzfatz Bestsellerautor. Sind Sie ein Glückskind oder was ist das?
Nein, ich habe gerade tatsächlich ich habe ein Sachbuch geschrieben, was demnächst erscheint. Und das heißt Fische, die auf Bäume klettern. Und da habe ich mir mal die Frage gestellt, was würde ich eigentlich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte. Und in diesem Buch, das ist voll auch mit Anekdoten über das Scheitern, weil ich einfach, man sieht von außen dann vielleicht nur die Erfolge, so wie man in den Nachrichten oder auch in Thrillern, die ich schreibe, ja immer das Negative im Vordergrund steht, aber Erfolg, wie übrigens auch die Gewalt und das Negative, das ist die Ausnahme. Also gemessen an meinen Lebenszielen beispielsweise, ja, bin ich eigentlich ein Versager, denn ich wollte Tennisspieler werden und habe alles probiert, Tennisspieler habe ich nicht geschafft. Ich wollte Schlagzeuger werden, hatte eine Band. Ich wollte irgendwie in der Musikindustrie Fuß fassen, habe ich nicht geschafft. Ich habe noch nicht mal ein Praktikum machen dürfen. Dann wollte ich Tierarzt werden und habe nach 3 Monaten aufgehört zu studieren. Also ich habe wahnsinnig viel ausprobiert. Und wenn man so will, habe ich auch mein Jurastudium abgebrochen, weil ich nur mein erstes Staatsexamen gemacht habe. Und dass ich Autor werden will, das habe ich überhaupt gar nicht geplant. Auch, dass ich im Radio arbeite, das habe ich überhaupt nicht geplant. Und das ist eigentlich eher so das Schöne, dass auf den ganzen vielen auch Misserfolgen des Weges dann aber Dinge am Wegesrand aufpoppten, wo man sagte, ach komm, das ist ja aber auch nicht schlecht.
Aber es sind ja trotzdem so Sachen, die nicht einfach so passieren. Also ich sag mal, ein Buch zu schreiben, das braucht ja allein schon ganz schön viel Zeit. Sind Sie so jemand, der einfach den ganzen Tag sich mit Dingen beschäftigt, sodass unheimlich viel dabei rumkommt?
Also ich glaube schon, dass ich so ein bisschen hyperaktiv bin. Das allerdings glaube ich eher so aus einer Furcht heraus, dass wenn ich nicht mir selber enge Deadlines setze, ich die Füße hochlege und gar nichts mache. Also das war immer meine große Sorge, gerade beim Studium wie Jura, wo man sich selbst zum Staatsexamen anmelden kann. Da habe ich mir mal selbst Druck gemacht und auch heute setze ich mir enge Deadlines beim Schreiben. Keine unmöglichen, aber schon ambitionierte. Aber eben, um dann auch wirklich so ein Ziel vor Augen zu haben. Und wenn ich mich nicht selbst unter Druck setzen würde, würde ich wahrscheinlich wirklich gar nichts machen.
Jetzt sind wir nochmal beim ersten Buch, was ja dann direkt irgendwie ein Bestseller wurde. Seitdem, da sind gerade mal 13 Jahre ins Land gegangen. Und wenn ich mir die Liste der Bücher anschaue, die Sie veröffentlicht haben, dann ist die so lang, andere Schriftsteller schreiben so viele Bücher in ihrem Leben nicht. Wie geht das? Der Sebastian Fitzek-Tag fängt um 5 Uhr an, dann klingelt der Wecker und dann ruft der Schreibtisch, oder?
Nee, der Wecker klingelt tatsächlich um 6.20 Uhr und die Kinder müssen, da teilen wir uns dann auf, wir haben ja 3 Kinder, meine Frau und ich, der eine bringt den einen in den Kindergarten, die andere in die Schule oder umgekehrt. So dass ich eigentlich frühestens um 9 am Schreibtisch sitze. Und ein guter Freund von mir, Peter Prange, der historische Romane schreibt, hat mal gesagt, er sitzt immer morgens am Schreibtisch, spätestens um 9 Uhr, so wie ich, aber die Muse ist meistens unpünktlich, während er pünktlich ist. Und bei mir ist es genauso, dann flutscht das natürlich nicht immer sofort. Und zudem habe ich mir die Arbeit als Schriftsteller auch ganz anders vorgestellt. Ich habe ja wirklich gedacht, man sitzt in seinem Kämmerchen und ist ganz ruhig und trinkt eine Tasse Kaffee und schreibt mal ein bisschen was und dann veröffentlicht man das und guckt, wie das Buch auf Reisen geht. Aber alleine die Tatsache, dass wir jetzt hier sitzen und ein Podcast-Interview führen, habe ich nicht bedacht. Das sind schöne Sachen, die aber natürlich auch irgendwie geplant werden müssen, in Tagesablauf integriert werden müssen. Ich ist bei einer Charity-Veranstaltung vom Lions Club eingeladen. Also das heißt, wir haben tausend Dinge, an die ich überhaupt nicht gedacht habe, dass die alle stattfinden, die einen aber auch natürlich auch wieder vom Schreiben ablenken können. Und das wiederum erzeugt bei mir auch dann den Druck, dass ich mir sage, nee, komm, du brauchst jetzt mal die 3-4 Monate, wo du nicht auf Lesereise bist, wo du keine Interviews gibst, wo du nichts machst, aber da schreibst du dann auch täglich. Und da kriegt man wirklich, wenn man täglich, und das ist die Gnade, ich kann mir ja meinen Tag frei einteilen. Also wenn ich wirklich täglich schreiben kann und keine Zwänge habe und alles delegieren kann, auch was ich nicht machen will, mit Ausnahme jetzt meiner Familie, dann kommt da wahnsinnig viel bei rum. Viel schwieriger ist es, wenn man Dubitant ist und wenn man nach seinem Beruf nur während der Freizeit in den Feiertagen ein Buch schreiben muss und gar nicht weiß, ob das irgendeinen gibt, der es überhaupt lesen will, ob es irgendeinen Verlag gibt, der es veröffentlichen will. Das allerdings, wenn man das dann in 2 Jahren im Buch schreibt, das ist viel außergewöhnlicher als in einem Jahr als Schriftsteller sich alles frei einteilen kann, ein Buch zu schreiben.
War das denn sofort nach dem ersten Buch klar, so, das wird jetzt mein neuer Job, jetzt ist Schluss mit Radio und Schluss mit Jura und jetzt schreibe ich nur noch Bücher?
Nein, weil ich habe ja auch nicht Schluss mit Radio gemacht. Ich bin nach wie vor einmal die Woche in der Redaktionskonferenz bei dem Sender, bei dem ich auch 1993 volontiert habe. Allerdings fürchte ich, profitiere ich von dem Radiosender mehr als die von mir. Denn ich sitze da in der Redaktionskonferenz und erfahre von Themen, lerne Menschen kennen, mit denen ich mich normalerweise sonst vielleicht gar nicht beschäftigt hätte. Und das ist nämlich die große Gefahr, dass man als Schriftsteller dann irgendwann nur noch die Ideen verwaltet, die man irgendwann mal hatte, als man noch einen Beruf hatte. Und gerade der Beruf ist so ein Anker in der Realität und ich probiere mir den eben zu bewahren. Das war dann auch ein schleichender Prozess. Mein Hauptberuf Radioredakteur, der wurde immer mehr zum Hobby. Und mein Hobby, das Schreiben, wurde immer mehr zum Beruf. Und es gab eine Zeit, da hat sich das eine Waage gehalten. Aber es war keine spontane Entscheidung.
Jetzt merkte man das ja direkt. Ich glaube, es war das zweite Buch, Amokspiel, wo dann ja auch das Radioleben mit eingeflossen ist. Ja. Wie ist das, wenn, ich glaube, es war so kurz vor Weihnachten, als die Geschichte war mit Daniel Kübelböck und es kam die Verfilmung von Passagier 23. Mhm. Und da hatte man das Gefühl, als wenn auf einmal die Realität quasi den Thriller eingeholt hätte. Ja. Wie erleben Sie das?
Das ist natürlich sehr schrecklich, weil ich probiere schon mal per se zu vermeiden, dass Menschen sich wiedererkennen in Büchern. Wer will schon gerne in einem Psychothriller auftauchen? Dann versuche ich nicht, reale Tragödien für Unterhaltungszwecke auszuschlachten. Also beim Radio hatten wir immer bei der Comedy-Morgensendung die Regel, dass Humor ist Tragödie plus Zeit. Also über die Titanic kann man vielleicht mittlerweile eine humoreske Bemerkung machen. Für nähere Tragödien würde sich das verbieten. Das gilt aber auch für den Thriller, finde ich. Auch der Thriller, der natürlich aktuell sein muss, das aber nur in Bezug auf das übergeordnete Thema. Der einzelne Fall, jetzt eine konkrete Entführung oder ein entsetzliches Verbrechen auszuschlachten, da habe ich immer Skrupel, muss aber jeder für sich alleine entscheiden. Und nun 4 Jahre, nachdem Passagier 23 ja erschienen ist, gab es dann die Kübelböck-Tragödie. Und es ist so, dass diese Fälle, dass Menschen eben Suizid begehen, auch auf Kreuzfahrtschiffen, die sind ja nicht unbekannt. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Allerdings nicht über jemanden, der springt, sondern über jemanden, der quasi wieder auftaucht, weil er für tot erklärt wurde. Das ist ja auch ein Phänomen, ist, dass Menschen verschwinden, aber nicht immer Suizid dahinter stecken kann. Das ist eigentlich nicht immer Passagier 23. Ich fand es sehr unangenehm, weil natürlich, es gab auch die Theateraufführung von Passagier 23 im Berliner Kriminaltheater. Das war die Premiere. Und es war wirklich, die Pressekonferenz war ein Tag, nachdem die Kübelböck-Meldung quasi durch den Ticker ging. Und es gab halt nur Fragen dazu. Und ich musste immer sagen, also ja, ganz ehrlich, also das hatte ich nicht im Entfernsten im Hintergrund. Und ich finde es auch sehr, sehr, sehr ungünstig, auch für die Angehörigen, die dann vielleicht denken, ja, jetzt springt da jemand auf so einen fahrenden Zug auf. Und das war einfach eine unselige Verquickung.
Wie ist das denn grundsätzlich, wenn Sie schreiben? Haben Sie die Geschichte schon vorher im Kopf? Haben Sie schon den Plot im Kopf oder entsteht der beim Schreiben?
Sowohl als auch. Ich brauche einen Plot, ein Gerüst. Nicht nur ein Plot im Übrigen, sondern vor allen Dingen auch die Figuren. Ich muss ungefähr wissen, wie die Figuren ticken, wie sie denken, wie sie handeln, wie sie sozialisiert sind und was sie motiviert. Das muss ich auf jeden Fall wissen. Und dann habe ich ein Gerüst. Das ist aber ähnlich, wenn man das mit Zeichnungen vergleichen würde, wäre es so eine ganz hohe Kohleschraffierung. Ins Ausmalen geht es dann, wenn man sich hinsetzt beim Schreiben. Und dann merkt man aber beim Schreiben, dass das, was man da sich theoretisch ausgedacht hat, in der Praxis dann gar nicht so funktioniert, weil eben die Figur irgendwann das Eigenleben entwickelt und irgendwann nur noch das macht, was sie will. Und vor allen Dingen eben man auch bestimmte ganz einfache, banale Dinge überhaupt übersehen hat. Und das ist dann ein Satz im Exposé, aber damit die Figur von A nach B braucht man 20 Kapitel dann am Ende. Also habe ich dann schon häufig gemerkt, dass sich meine Geschichte komplett verändert.
Ist das denn so, dass Sie, egal welche Figur da handelt, schon auch in den Figuren, in dem Moment, wo Sie deren Leben schreiben, drin sind? Oder wie kann man sich das in Ihrem Kopf vorstellen?
Ja, meine Kapitel sind ja tatsächlich immer aus der Perspektive einer Person geschrieben. Also wenn ich jetzt beispielsweise Ihre Perspektive einnehmen würde jetzt und ich würde von dem Podcast-Interview schreiben. Und hinter uns ist halt eine geschlossene Tür, sind in einem abgeschlossenen Raum. Wenn jetzt hinter dieser Tür, die übrigens eine Milchglastür ist, wo man nicht viel sieht, aber wenn da jetzt ein Mord begangen werden würde, dann könnten Sie das quasi allenfalls durch Geräusche wahrnehmen oder durch irgendwelche merkwürdigen Vibrationen. Sie können vielleicht etwas vermuten, aber Sie könnten jetzt nicht wissen, was da passiert. Und dadurch, dass ich quasi immer in dem Kopf einer Person in dem jeweiligen Kapitel bin ich natürlich dann in dieser Sekunde. Also ich sehe die Welt mit den Augen dieser Figur. Und das ist aber jetzt nicht so, dass sie mich nächtelang in meinen Träumen verfolgt. Also ehrlich gesagt ist es eher so, dass mich Figuren wachhalten, bevor ich sie niedergeschrieben habe, bevor ich sie so richtig zu fassen bekomme.
Ihr neues Buch heißt ja Der Insasse und da geht es um einen Mann, der sich in eine Klinik einschleusen lässt, der auf der Suche ist nach seinem Sohn. Jetzt haben Sie selbst 3 kleine Kinder und ich muss gestehen, ich habe auch 2 kleine Kinder und es gibt so Dinge, die erlaube ich mir gar nicht mehr zu gucken oder das kann ich einfach, das hätte ich vielleicht früher, ohne mit der Wimper zu zucken, hätte ich bestimmte Krimis geguckt, das kann ich heute gar nicht mehr ertragen.
Ja.
Wie schaffen Sie es, über sowas zu schreiben?
Zunächst einmal kann ich das sehr gut verstehen, dass Sie das sagen, dass Sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Ich beispielsweise habe ein Problem mit True-Crime-Sachbüchern. Das darf ich gar nicht so laut sagen, weil der Leiter der Rechtsmedizin in Berliner Charité, Professor Michael Zockers, ein guter Freund von mir ist. Und der schreibt ja True-Crime-Sachbücher, auch Belletristik. Aber eben, wie gesagt, ich finde, wenn Menschen sagen, na ja, das, was du schreibst, das hat es ja so gar nicht gegeben, dann sage ich immer, ja, zum Glück. Also sonst würde ich es auch nicht so aufschreiben. Ich will ja gar nicht irgendwas lesen, beispielsweise, jetzt nehmen wir mal eine Vergewaltigung und dann fände ich es ja nahezu absurd, wenn man sich mit einem wohligen Gefühl in der Couch zurücklehnt und sagt, ach ja, stimmt, hat aber gut beschrieben, das ist ja genau so, ist das ja der und der passiert oder dem und dem. Und das finde ich eben, damit habe ich ein Problem. Ich habe auch ein Problem mit, und guck mir das nicht an, wenn ich nun Peter-Link zugeschickt bekomme, über grauenhafte Zustände in Schlachthöfen beispielsweise. Ich weiß zwar, dass die nicht besser werden dadurch, dass ich nicht hingucke, aber ich gucke eben trotzdem nicht hin, weil ich das nicht sehen will. Also das kann ich gut verstehen. Aber dann gibt es wieder andere Sachen und da muss man sich entscheiden. Das Problem, verdränge ich es? Was gut ist, gesund, Verdrängung ist immer gut, nicht immer, aber häufig. Oder verarbeite ich das, suche ich ein Ventil dafür. Und bei diesen Tierversuchs- und Tierschutz- und weiß der Geier was Videos, da verdränge ich. Und bei meiner Angst, die ich aber als Familienvater habe, brauche ich ein Ventil. Und das ist das Schreiben. Das heißt also, ich habe danach diese Sorgen besser im Griff, wenn ich sie bearbeitet habe. Und ich habe vor allen Dingen die Möglichkeit, so einen schrecklichen Fall, wie wir ja vielleicht gerade gegenwärtig erleben, bei der Suche in Berlin nach der vermissten Rebecca, ich als Autor habe die Möglichkeit, wieder zum Guten zu drehen.
Und trotzdem müssen Sie sich doch Sachen so bildhaft vorstellen, wie man sie sich eigentlich gar nicht vorstellen will.
Das ist richtig. Das mache ich aber nicht, weil ich das beruflich mache, sondern das habe ich schon davor gemacht. Und das war eben mein Problem. Wenn ich von einem ganz konkreten Fall höre, das spukt bei mir Wochen und Monate lang noch im Kopf zurück. Da gab es einen Fall, der liegt jetzt schon Jahre zurück, wo in einem, ich glaube, also es war eine Ferieninsel und ein Kind wurde tragischerweise im Pool angesaugt von dieser Pumpe und man hat es nicht befreien können und die Eltern standen da rum und dann hat man es befreit und auch sogar wiederbelebt am Pool. Dann ging es in den Krankenwagen, aber man hat den Eltern verwehrt den Zutritt zu dem Krankenwagen. Und als die dann im Krankenhaus ankamen, hat man ihnen mitgeteilt, dass das Kind im Krankenwagen auf dem Weg dorthin gestorben ist. Und ich kann gar nicht anders als, und da habe ich noch nicht geschrieben, zumindest weiß ich gar nicht, wie ich da geschrieben habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das der Fall nach wie vor etwas ist, wo ich drüber nachdenke. Und zwar, wie müssen sich die Eltern gefühlt haben, die nicht in den Krankenwagen durften, die das dann merken, was ist in dieser Zeit? Ja, und das ist auch genau das, was mich interessiert, die expliziten Gewaltdarstellungen, die interessieren mich nur am Rande, die sind manchmal notwendig, um etwas zu schildern. Für mich interessieren die Fälle, die Auswirkungen von Gewalt oder Schicksalsschlägen auf Opfer. Ein Opfer ist in dem Falle für mich natürlich das Kind, aber in erster Linie sind es die Angehörigen. Was macht das jetzt quasi mit denen? Und ich weiß, erst wenn ich das runtergeschrieben habe irgendwie, habe ich es eher, ich habe es bearbeitet, katalogisiert aus meinem Kopf heraus. Und das ist für mich besser, als wenn ich ständig drüber nachdenke.
Aber ich finde es interessant, dass Sie auf meine Frage jetzt einmal geantwortet haben mit den Peter-Videos und dann mit diesem realen Fall und nicht mit einem Detail aus Ihren Geschichten. Das hört sich für mich so an, als wenn die wirklich tatsächlich in dem Moment, wo sie runtergeschrieben sind, nicht mehr die Details sind, die Sie beschäftigen. Das hört sich für mich so.
Richtig. Ja. Also es gibt noch ein anderes Detail, was mich beschäftigt, als ich bei Recherche war in der Rechtsmedizin und den Leiter der Rechtsmedizin, Michael, eben besucht habe. Wir wollten eigentlich nur was essen gehen und ich begleite ihn auf seinem Weg zum Büro und wir kommen an den Sektionssälen dabei und neben Sektionssaal in so einem im Flur sehe ich so eine Spielecke wie beim Kinderarzt mit Malbüchern und Lego-Kästen und so. Und ich sagte so, Michael, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, dass ihr eure Kinder da parkt, während ihr im Nachbarraum an den Leichen seziert. Und er sagte, nee, das ist ja nicht für unsere Kinder. Das ist die Gewaltschutzambulanz. Und in Berlin ist es so häufig der Fall, dass Kinder auffällige Verletzungen haben, dass man mittlerweile Spielecken einrichten muss in der Rechtsmedizin, während die Kinder warten, damit sie spielen können. Und dann werden sie untersucht, ob beispielsweise eben die Brandwunde am Rücken wirklich ein Unfall war oder eine ausgedrückte Zigarette. Und auch das habe ich noch nicht verarbeitet. Werde ich aber sicherlich. Und mir geht es aber nicht um diesen einen konkreten Fall, sondern mir geht es eigentlich, hier ist quasi diese Spielecke Symbol für das, was schiefläuft oder für einen Zustand. Das lässt mich dann nicht mehr los. Aber wahrscheinlich lässt es mich dann eher los, wenn ich darüber geschrieben habe.
Sie haben ja auch Kinderbuch geschrieben, Pupsi und und es kommt halt demnächst dieses Sachbuch von Ihnen raus, wo sich's auch, ist das so ein bisschen auch die schöne Alternative, sich mit guten Dingen auch mal beschäftigen zu dürfen bei der Arbeit?
Ich beschäftige mich ja, das klingt kurios, aber ich beschäftige mich ja mit guten Dingen. Aber wenn man einen Schicksalsschlag hatte, was ich jetzt keinem wünsche, aber man verliert einen nahen Angehörigen, man hat einen Autounfall oder es ist auch was passiert gerade, es ist ein Schicksalsschlag, aber es ist gerade noch mal gut gegangen. Jemand hat einen schweren Unfall, aber zum Glück kam niemand zu Tode. Jeder, der in so einem Schicksalsschlag ausgesetzt ist, denkt sich, noch einen Tag vorher habe ich mich drüber geärgert, dass die Bahn Verspätung hatte oder das nicht aufgeräumt war oder hab mich über irgendeinen Quatsch gestritten, über das Fernsehprogramm oder sowas. Dieser Schicksalsschlag oder auch die Bedrohung alleine nur ordnet auf einmal das Leben, setzt die Prioritäten, wenn auch nur kurz, aber in ein richtiges Verhältnis. Das kennen wir alle, wenn wir aus dem Kino gehen gesagt haben, ja stimmt, eigentlich müsste man was ändern und man dürfte das alles nicht so ernst nehmen, das Leben und so. Hält leider nicht lange vor. Auch der größte Schicksalsschlag führt nicht dazu, dass man auf einmal weise wird und vielleicht nur noch im Moment lebt oder irgendetwas erst macht. Aber es zeugt eben von einer tiefen Sehnsucht, das zu tun. Und wenn ich über die Schicksalsschläge schreibe, dann schreibe ich in der ersten Linie über die Auswirkungen, die es auf die Opfer hat und was es mit deren Leben macht und wie die ihre Prioritäten neu setzen und neu ordnen. Und das macht der Leser dann gleichzeitig auch. Mit anderen Worten, natürlich beschäftigen wir uns mit dem Tod, aber wenn auch gerade Kritiker immer fragen, warum sind die Deutschen so blutrünstig? Nein, die wenigsten lesen ja ein Buch in der Hoffnung, dass am Ende alle tot sind, sondern die meisten erstens mit einer Hoffnung auf ein Happy End, aber vor allen Dingen beschäftigen sie sich mit Werten und mit dem Leben an sich, dass es zu beschützen gilt vor den größten Angriffen. Ja, und der Angriff an sich, der macht 5% des Buches aus. Und der Rest ist eben über Werte. Und insofern schreibe ich in meinem Sachbuch auch über nichts anderes. Nur ein bisschen humorvoller.
Was liegt denn bei Ihnen zu Hause auf dem Nachttisch und was ist es, was Sie abends lesen, bevor Sie einschlafen?
Alles Mögliche liegt auf meinem Nachttisch verteilt. Wobei ich gar nicht so einen großen Nachttisch habe, aber ich habe so einen relativ genialen Buchständer, den ich mal geschenkt bekommen habe. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn nie wieder gesehen. Das ist so. Also wie so ein L, was so leicht angeschrägt ist und wo man viele Bücher draufkippen kann. Und oben hat es auch noch so eine wie eine 1, ein kleines Dach und da kann man das aufgeschlagene Buch auch noch drauflegen. Da kann man so 20 Bücher drauf haben. Und da ist von dem aktuellen Grisham, den ich gerade angefangen habe, die ersten zwei Seiten zu lesen. Davor habe ich gerade beendet Liebeskind von Romy Hausmann. Das ist auch ein Thriller. Davor allerdings oder parallel habe ich von Rilke gesammelte Werke, weil immer wieder untergekommen ist, auch in Zitaten und sowas, und ich mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt habe. Dieses Ach, in meinem wilden Herzen nächtigt und obdachlos die Unvergänglichkeit, finde ich wunderschöne Bilder, die er da, die er schreibt. Hat sich auch über Kritik im Übrigen sehr nett geäußert in Briefen. Das lese ich hab noch gerade ein Sachbuch, Alles könnte anders sein, glaube ich, heißt das aktuelle Sachbuch, was ich dann auch zwischendurch immer mal lese. Ach, Philosophie für Dummies liegt auch noch drauf.
Also ziemlich bunte Mischung. Ja. Würden Sie grundsätzlich sagen, Sie können abends dann danach gut schlafen oder geht Ihnen ganz viel durch den Kopf?
Lesen. Und das ist das Tolle am Lesen. Wenn ich wirklich lesen will, und zwar so, dass ich auch begreife, was ich lese, fordert es also so eine wirklich monothematische Aufmerksamkeit. Es fordert Scheuklappen. Wenn ich Netflix gucke, kann ich dabei noch mit meinem Handy daddeln. Wenn ich im Auto fahre, sowieso. Wenn der Podcast hier gehört wird, wird es schon mal schwierig, noch was anderes zu machen. Weil dann muss man schon sich auch, das ist übrigens auch, wenn Wort übertragen wird durchs Radio, das ist eine große Parallele zum Buch, dieses oft zitierte Kino im Kopf, was wir entstehen lassen wollen. Wir haben diese Sprache, oder anders gesagt, sowohl im Radio als auch mit dem Buch müssen wir Bilder in die Köpfe der Leute pflanzen, ohne ihnen Bilder zu zeigen. Das ist ganz toll. Aber damit das passiert, müssen sie fast in einen hypnotischen Zustand verfallen. Also Bücher lesen, hat mir jemand gesagt, ist vergleichbar mit Hypnose. Die sind auf einmal ganz woanders. Und bevor ich zum Buch greife, schwirren mir tausend Dinge durch den Kopf. Und manchmal so viel, dass es auch schwer fällt, in ein Buch reinzukommen. Aber wenn man dann erstmal drin ist, dann ist das wirklich so, ja, dann ist es auch so eine Art Ventilfunktion. Man hat sich darauf konzentriert, man wird ruhiger und dann kann man tatsächlich besser einschlafen.
Lieber Sebastian Fitzek, ich lese Sie, aber ich werde nicht alles von Ihnen lesen und bestimmt nicht vom Einschlafen. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.